Meine Damen, meine Herren, herzlich willkommen zu Berittenes Fax. Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich bin Richard, bei mir ist Tom. Ach. Im Tonstudio sitzt mein Papa und macht alles sauber. Und da wir jetzt einmal hier alle so schön zusammengekommen sind, habe ich mir gedacht, wir können uns auch mal wieder unterhalten. Herzlich willkommen erstmal an alle und moin, Tom.
Moin, wie geht's?
Mir geht es langsam wieder gut. Ich bin jetzt zwei Wochen lang krankgeschrieben. Ich habe das Gefühl, je länger wir den Podcast machen, desto öfter ist das Thema Krankheit eine Rolle. Und desto seltener
ist auch andersrum wäre es auch komisch.
Desto seltener ist auch das Thema Kacke eine Rolle. Wir sind von unserem Pfad abgekommen.
Was? Wir sind was?
Wir sind von unserem Pfad abgekommen. Wir reden seltener über Kacke und öfter über Krankheiten.
Ja, stimmt. Schulgang ist wirklich so. Vielleicht kommt demnächst die Zeit, wo das beides miteinander einherkommt.
Das ist sehr wahrscheinlich. Jedenfalls, ich bin 2 Wochen krankgeschrieben, weil ich am C operiert worden bin. Und zwar eine sogenannte MR-Plastik hat stattgefunden. Das bedeutet, ich habe ja schon jetzt die letzten Monate, eigentlich wahrscheinlich 1,5 Jahre oder so, erzählt, dass ich Probleme habe mit dem Zehennagel, der immer wieder eingewachsen ist. Dann wurde das immer rausgeschnitten und wuchs aber immer wieder ein. Und diesmal ist die Folge-OP dessen die MR-Plastik eben gewesen. Das bedeutet, die schneiden unten am Nagelbett so ein bisschen auf und kratzen da das Nagelbett ab, tragen das so ab, damit der Nagel nicht mehr so weit außen nachwächst. Und ich habe mal geguckt, irgendwie in über 90%, ich glaube, es war irgendwas um die 95% der Fälle, ist das die dauerhafte Lösung. Von daher hoffe ich mal, dass ich damit dazugehöre und dass ich bald wieder Turnschuhe tragen kann, weil es ist ja auch noch immer recht frisch jetzt morgens, ne? Wenn man doch mal irgendwie zum Bäcker will oder mal ins Studio rüberhumpeln möchte. Ja, aber
da wächst jetzt auch aktuell gar nichts nach, oder was?
Nee, also aktuell nicht. Aktuell sieht mein Zeh generell aus wie ein ziemliches Schlachtfeld. Also die haben das dann nochmal mit 2 Stichen genäht. Dann müsste ich dann nochmal zum Fädenziehen gehen und es war schon unangenehm. Also es ist definitiv ein größerer Eingriff als der davor. Und ansonsten, aber es hat alles gut geklappt. Ne? Ich bin ja sehr, sehr weich und sensibel bei sowas immer. Aber die Betäubung hat astrein funktioniert und dann ist es aber krass, wenn du merkst, welche mechanischen Kräfte wirken, wenn die das da abkratzen und da abtragen und da wirklich mechanisch auf diesen Fuß einwirken, dass dein ganzes Bein, dein ganzer Bauch wackelt. Und normalerweise beruhigt es mich da immer in solchen Momenten, wenn ich mit denen quatschen kann. So einfach, ich habe am Anfang, also die kam zu mir, hat gefragt, und sind Sie auch ein Frühlingsmensch? Da habe ich gedacht, geil, sie fängt ein Gespräch an, die ist nämlich oft ein bisschen grummelig, die hat nicht so den besten Ruf bei uns. Dann habe ich gedacht, na komm, dann lass quatschen. Da habe ich gesagt, ja, hier Frühling mit Sonne und Licht bin ich Fan von, mag ich gerne. Und dann ist sie nicht mehr eingestiegen. Und dann habe ich gesagt, darf ich mal fragen, was eigentlich der häufigste Eingriff ist, den Sie durchführen? Und da hat sie gesagt, das ist tatsächlich diese MR-Plastik jetzt. Und dann haben die einfach zu zweit geredet die ganze Zeit. Und zwar irgendwas in ihre Masken reingemurmelt, das ich nicht verstanden habe. Und dann war ich die komplette OP, zwar, keine Ahnung, 20 Minuten, war ich so komplett außen vor, so und für mich alleine.
Das ist aber böse, Telefon, das finde ich nicht schön.
Ich mein Telefon genommen und da rumgespielt und jetzt hat mir meine Mama im Nachhinein gesagt, dass sie das natürlich auch nicht schön fand, ne, wenn ihr Baby nicht richtig versorgt wird. Ja.
Ich hatte ganz kurz, stell mal vor, du musst jemanden, der vor 200 Jahren gelebt hat, erklären, was da passiert ist. Dass du da lagst, die dir mit Masken auf, einen Fußnagel rausgeschnitten haben und du währenddessen an einem elektrischen Mobiltelefon rumgespielt hast. Stell dir mal vor, du müsstest jemandem vor 200 Jahren erklären.
Ich glaube, es würde schon reichen, wenn ich dem versuche zu erklären, was eine Narkose ist. Ich glaube, da kommt er sich auch richtig verarscht vor.
Ja, naja, das kommt ja alles miteinander einher. Ne? Die haben da, also zu der Zeit haben die ja noch auf die Straße geschissen. Jetzt stell dir mal vor, du musst dem erklären, was da passiert.
Auf die Straße geschissen. Da habe ich jetzt ein witziges Video gesehen. Da hat eine Frau erzählt, dass sie jetzt im Kreißsaal war und dort auf den Boden geschissen hat.
Habt ihr auch Geburtstage gemacht?
Da hat einer kommentiert, machst du auch Geburtstage? Das fand ich schon extrem witzig.
Ja, habe ich gesehen, fand ich auch sehr witzig.
Ja, ich glaube, ich habe es dir geschickt. Jedenfalls hat meine Mama gesagt, dass sie das damals, die ja auch in der Medizin gelernt hat, dass sie das damals so beigebracht bekommen hat, dass wenn man irgendwie einen Eingriff an einem Patienten, einer Patientin hat, dass man sich dann mit der Person unterhält. So, dass man sich auf gar keinen Fall irgendwie untereinander unterhält und sein Privatding macht, sondern die Person in den Fokus nimmt. Jetzt ist das natürlich, dass sie damals gelernt hat, das ist ja jetzt auch schon 12 Jahre her. So, jetzt weiß ich nicht und wollte dich mal fragen, wie das ist. Hast du da irgendwie mal was von einer Faustformel gehört oder ist, weil du ja jetzt nicht direkt im OP bist, ist dir da nichts bekannt?
Nee, ich hab's noch nie gehört, dass man sich damit irgendjemandem unterhalten muss. Also ich mache das immer so, je nachdem, ob die Leute mir halt sympathisch sind und ob ich mich auf die Sache, die ich gerade mache, sehr konzentrieren muss. Weil ich kann mich nicht sehr konzentrieren und ein vernünftiges Gespräch führen. Das geht nicht. Kann ich nicht beides. Bin ich so richtig typisch. Geht nicht.
Ja, verstehe ich auch. Aber also die beiden waren auf jeden Fall nicht im Fokus. Also die waren jetzt nicht so konzentriert, dass die nicht reden konnten. Die haben durchgehend geschnappert untereinander. Und ich habe nur rausgehört, dass es irgendwelche Privatgespräche über Gott und die Welt gewesen sind. Aber dadurch, dass die so leise gesprochen haben und die Masken getragen haben, habe ich nichts verstanden. Das heißt, ich hatte keine Chance, mich da einzuklinken. Und dann habe ich da am Telefon rumgespielt. Und das ist eine komische Situation, wenn du auf der einen Seite per WhatsApp da am Nachrichtenschreiben bist und andererseits ruckelt's an deinem Bein unten, weil die da so rumschneiden.
Ja, yeah, das meine ich ja, diese komische Situation. Und dann nach einem vor 200 Jahren erklären, das passt alles gar nicht zusammen.
Ja.
Du arme Sau, ey.
Und dann war ich so bewegungseingeschränkt, dass ich tatsächlich es geschafft habe, so viel FIFA zu spielen, dass ich keine Lust mehr habe, FIFA zu spielen.
Oh, so ey. Wir führen fast ein Parallelleben. Ich war die Woche auch krank geschrieben wegen meinem Rücken. Und ich habe so viel Fußballmanager gespielt, dass ich keine Lust mehr auf Fußballmanager habe.
Das gibt's nicht.
Ich habe da jetzt irgendwie eine Spielzeit die letzten Wochen von, weiß ich nicht, wie vielen Stunden.
Alle.
Ich guck jetzt live, wie viele Spielstunden ich bei Footballmanager habe. Man muss ja dazu sehen, das sind ja 3 verschiedene Footballmanager, ne? Das heißt,
das ist keine Ahnung.
Es geht hier um Football Manager 22, 24 und 26. Wie mit FIFA. Immer ein Jahr auslassen. In Football Manager 22 habe ich eine Spielzeit von 250 Stunden. In Football Manager 24 habe ich eine Spielzeit von 380 Stunden. Und in Football Manager 26 habe ich eine Spielzeit von 150 Stunden.
Und das alles in der letzten Woche.
Ja, heute.
Ja, na gut, aber wie viel jetzt letzte Woche war, kannst du nicht einsehen.
Na, da steht manchmal da kürzliche Spielzeit, warte. Nee, sehe ich nicht mehr.
Leider. Was hast du mit deinem Rücken gehabt?
Oh, schon wieder ein Hexenschuss oder sowas, keine Ahnung. Ich habe sowas einmal im Jahr. Da laufe ich wie so ein Opa mit O-Bein und gebückten Rücken und kann den nicht gerade machen, weil das so weh tut. Und da hat die Ärzte, die Schwester, also das ging Samstag los. Ich habe die Montag angerufen. Geht schon wieder um Krankheiten, sage ganz was Seltenes. Die Montag angerufen und hat gesagt, hier, ich bräuchte den Krankenschein. Wie machen wir's? Da sagte die, ja, ich kann sie jetzt von Samstag bis Mittwoch krank schreiben, aber dann müssten sie bitte mal herkommen, wenn sie da weiter krank geschrieben werden wollen. Da habe ich gedacht, naja, ich muss da weiter krank geschrieben werden, weil, also ich kann halt wirklich so einfach da, ich kann da nicht arbeiten, das geht wirklich nicht. Und dann bin ich nochmal zum Arzt und der hat mich dann nochmal krank geschrieben und jetzt sitzen wir hier. Da war eine richtig komische Situation, Richard. Und zwar bin ich dann drinne und der hat mich gebeten, mein T-Shirt hochzuziehen. Hab ich natürlich gemacht, hat er meine Wirbelsäule so abgeklopft und abgetastet und geguckt, ob da alles in Ordnung ist. Und dann sollte ich mich auf die Trage legen und ich wusste aber nicht, was der da machen wollte. Also habe ich mich damit, weil ich das T-Shirt halt noch hochgezogen hatte, mit hochgezogenen T-Shirts hingelegt. Ich dachte, der will da irgendwas gucken oder so. Habe überhaupt nicht weiter drüber nachgedacht. Und auf einmal fängt er an meinen Beinen da rumzuopern. Und ich liege gleich mit hochgezogenem T-Shirt auf der Trage. Und dachte mir, was denn das jetzt? So, der hätte mir doch sagen können, das T-Shirt kannst du runter machen. Nee, da liege ich da, dann macht er da Übungen mit mir. Und ich liege da quasi halb angezogen und halb ausgezogen.
Ein bisschen unwürdig.
Ja, übelst unwürdig, weil mein Ranzen wurde dann noch so noch richtig zusammengedrückt und so.
Oh, ja, also Kommunikation beim Arzt oder bei der Ärztin ist schon ganz, ganz wichtig in beide Richtungen. Also wenn die nicht klar kommunizieren, dann abgesehen jetzt mal von irgendwelchen Verhängnissen, die jetzt die Therapie von deinen Beschwerden anbelangt, können genau solche Situationen entstehen, weil man als normaler Durchschnittspatient halt extrem wenig Routine hat bei so Arztuntersuchungen, ne? Also die wenigsten kennen sich da irgendwie aus und sind da so regelmäßig, dass das da alles irgendwie automatisiert abläuft. Und andersrum natürlich genauso, wenn du Beschwerden hast, wenn du die nicht ganz, also umso genauer du die angibst, desto genauer kann ja diagnostiziert und therapiert werden. Und das ist, glaube ich, auch eine Sache, die ganz, ganz viel unterschätzt wird. So, und es ist für einen Laien als Patient natürlich schwierig und ist dann, glaube ich, auch irgendwie so eine Art Kunstform, die der zu behandelnde Arzt da ausführen muss, dass der korrekt befragt, bis der genau die Information hat, die er braucht.
Ja, ja, na ja, klar. Also du hast ja immer schon so einen kleinen Verdacht mit den Sachen, die Leute dir erzählen. Aber du bist dann dafür verantwortlich, wenn die Sachen, die dir erzählen, halt auf mehrere Dinge zutreffen, dann musst du schon spezifisch fragen, okay, ist das jetzt eher so und so oder ist es eher so und so? Und dann kannst du dir da quasi deine Diagnose da zusammenreimen.
Ich muss, wenn ich das nächste Mal die eine Schwester dort sehe, also ich kenne die auch privat so, das ist die Mama von meinem Schlagzeuger aus der Band gewesen, beziehungsweise sie ist auch nach wie vor die Mama, soweit ich das weiß. Und die kommt auch regelmäßig bei mir einkaufen. Ich muss die mal fragen, weil ich glaube, so eine Arztschwester, die dort viele, viele Jahre Berufserfahrung hat, ich glaube, die schnuppert innerhalb von einer Sekunde, wer simuliert, wer dort anruft oder reinkommt und wer nicht. Und ich würde gerne mal wissen, was die aus dem Bauch raus schätzt, wie viele Personen wirklich berechtigt eine Krankschreibung verlangen und wie viele das verlangen, weil sie einfach, keine Ahnung, also unberechtigt, sage ich jetzt einfach mal.
Na gut, weißt du, wie oft das bei uns der Fall ist? Dass du da Leute hast, die überhaupt nicht bei uns liegen müssen und wo du dir dann denkst, was machst du hier? Also was soll der Quatsch? Du, also warum? Da hast du so oft so ein Gefühl von, das ist da gerade total unnötig. Aber ich kann dir auch sagen, in einem von 50 Fällen, wo du das sagst, hat die Person halt wirklich was. Die hat dann einfach so eine Art an sich, wo du dir denkst, also die ist doch völlig unbeeinträchtigt. Und so, weißt du, eine Stunde später denkst du dir, um Gottes Willen, wir müssen auf die ETS fahren. Weißt du wie?
Aber wenn du jetzt sagst, die sind unnötigerweise bei euch, meinst du dann, dass die simulieren und eigentlich gar keine Symptome haben oder dass die mit Symptomen aufgenommen wurden, mit denen man eigentlich nicht ins Krankenhaus muss?
Ja, genau, zweiteres. Also wenn ich einen Patienten habe mit einem 160er Blutdruck, dann muss ich den Blutdruck nicht im Krankenhaus einstellen. Der ist zu hoch, ja, der muss eingestellt werden. Aber das kann sowas von ambulant passieren. Also das macht überhaupt keinen Sinn, warum soll der stationär liegen? Also das ist ja jetzt nichts Lebensbedrohliches, ein 160er Blutdruck. Das ist ja, also das ist wie gesagt zu hoch, aber ne, kann man auch ambulant einstellen. Wenn dann schon so Blutdrücke, die über 200 sind oder sowas, da würde ich schon sagen, okay, leg dich mal lieber her. Wir gucken mal, dass wir das akut auf jeden Fall unter 200 halten.
Und wieso werden die überhaupt aufgenommen?
Weil die Betten voll sein müssen.
Und die sind dann wahrscheinlich als Patienten so übervorsichtig, dass die sagen, ey, irgendwas passt nicht, ich lasse das mal lieber im Krankenhaus abchecken, weil ich mich da geborgen fühle.
Wenn du als Laie in die Rettungsstelle kommst, weil du irgendwie, manche fühlen sich ja mit einem 160er Blutdruck schon nicht gut, ne, also wirklich schlecht. Und dann kommst du ins Krankenhaus, dann könnte man natürlich sagen, okay, ich senke den Blutdruck jetzt akut und du kannst wieder nach Hause gehen. So, das ist ja, das ist ja das normale Vorgehen, was man da machen würde. Aber wenn der Arzt weiß, okay, ich habe die Anordnung, ich muss die Betten hier voll kriegen, dann würde ich dem Patienten sagen, naja, ich würde sie schon mal stationär aufnehmen und schon mal gucken, dass wir hier mal ein 24-Stunden-Blutdruckgerät anlegen und dann gucken, was wir da für Medikamente benutzen und wie die sich auf den Körper auswirken, damit wir dann mal so einen ganzen Tag als Wert haben. Ne? Ja, dann sagen die Patienten natürlich, wenn dein Arzt dir sagt, dein behandelnder Arzt, wir sollten mal hier bleiben, dass wir das mal angucken. Naja, da sagt ja keiner, nee, ich gehe nach Hause. Also seltensten.
Oder die wenigsten. Weil die wenigsten kennen sich so gut mit der Materie aus, dass sie das auch einschätzen können.
Die seltensten, das schreibe ich mir direkt auf.
Frechheit. Du darfst nicht versprechen.
Das kommt vielleicht in Folgenname.
Alles auf die Goldwaage. Alles auf die Goldwaage wird hier gelegt.
Alles auf die Goldwaage wird hier gelegt. Okay, wegen Folgentitel. Wir hatten doch letzte Folge überlegt, ob wir die Folge irgendwas mit Hitler nennen. Ich weiß nicht mehr genau, was. Ach, ein Hitler-Aufhängen war das. Stimmt, ich erinnere mich.
Ja.
Und dann wusste ich nicht, ob man das darf oder ob das irgendwie geclaimed wird von Spotify. Und dann habe ich nach der Folge mal recherchiert und habe bei Spotify einfach in die Suchfunktion Hitler eingegeben. Und dann ist was passiert, damit habe ich nicht gerechnet. Und zwar sind die ersten, ich weiß nicht, 15 Vorschläge, sind alles irgendwelche Songs. Gibt es ja zum Beispiel KIZ, ich bin Adolf Hitler. Irgendwelche Playlisten von Kriegsliedern und Märschen. Dann gibt es irgendwelche Reden. Also man kann einfach bei Spotify sich Hitler anhören. Den so artverwandte Songs wie zum Erika hier, dieses Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. So, das ist dabei. Und dann kam völlig kontextlos aus dem Nichts in dem ganzen Hitler-Content kam Be Tight mit seinem Song Der Neger. Und das hat mich komplett gekillt, dass das da drinne ist. Für alle, die jetzt überlegen, wie ging denn der Song gleich? Ich entschuldige mich natürlich, dass ich das N-Wort droppe, aber dass ich rezitiere jetzt einfach. Der Refrain geht, also musst du dir vorstellen, ganz viel ernster Hitler-Content und dann auf einmal, wer hat das Gras weggeraucht? Der Neger. Wer rammt dir den Penis in den Bauch? Der Neger. Wer ist immer down mit mehr als einer Braut? Wer fällt immer auf, weil er gerade baut? Be tight. Es ist einfach, wow, hat mich das geflasht.
Also, ganz komischer Text übrigens, ganz, ganz komischer Text. Ich bin halt selbst schwarz.
Ja.
Ja, okay. Ich habe gar kein Bild zu dem. Also hat er sich da aber selber gemeint oder wie oder was? Oder
ja, es ist ein autobiografischer Song.
Ja, naja, ganz normal, dass man sich da so.
Naja, ey, das ist Mitte der Nullerjahre gewesen. Das ist eine andere Zeit einfach.
Ja, aber ja, da war das ja schon genauso verpönt. Also wer sich erzählen, dass es da normal war.
Ich glaube nicht, dass es genauso verpönt war, wie es heute verpönt ist.
Naja, genauso vielleicht nicht, aber schon in die Richtung gehend.
Ja, natürlich, natürlich. Apropos.
Apropos was?
Mir ist eine Sache aufgefallen, die passiert, wenn man älter wird. Ich habe wieder einen weiteren Beleg gefunden und das ist eine gute Überleitung auch. Wenn man älter wird, mag man Schwarzbier.
Nee, kann ich überhaupt nicht teilen.
Ja, du bist auch kein Biertrinker, aber
ich bin älter als du. Das hat das miteinander zu tun. Das ist, wenn man älter wird, mag man Schwarzbier. Das ist.
Nee, du trinkst ja kein Bier. Du bist in dem Alter gerade, in dem ich war, als ich 13 war.
Biertrinkende Leute mögen, wenn sie älter werden, Schwarzbier. Das wäre der richtige Take.
Du bist ein alter Klugscheißer. Alles auf die Goldwaage legst du drauf. Das machen eigentlich nur die Seltensten.
Ja, machen die Seltensten, stimmt.
horcht euch mal um zu diesem interessanten Fakt. Ich bin mir sicher, das können ganz, ganz viele Leute bestätigen.
Und wann machst du das denn fest?
Weil mir Schwarzbier viele, viele, viele Jahre lang nicht geschmeckt hat, aber so seit 3-4 Jahren, wenn ich hin und wieder mal irgendwo eins trinke, dann verstehe ich den Genussfaktor dahinter plötzlich.
Ja, jetzt machst du hier aber einen auf Tommy Schmidt, ne? So Sachen, die du an dir selber beobachtest, auf die ganze Menschheit projizieren.
Nee,
Ich mag jetzt Schwarzbier, da muss das bei allen so sein.
Also, es kann sein, dass das natürlich meine These irgendwie mit beeinflusst hat, aber ich muss dazu sagen, ich arbeite auch in einem Getränkemarkt und das seit vielen, vielen Jahren und wir haben viele verschiedene Schwarzbiersorten und ich kenne auch das Klientel, das Schwarzbier trinkt und ich kenne, glaube ich, keinen einzigen Teenager oder irgendjemanden, der um die 20 Jahre alt ist, der sich selber für sich so Schwarzbier holt. Und ich, also alle holen irgendwie Pils oder mal ein helles, so, aber Schwarzbier holt, ich stelle die These auf, niemand U30 hat jemals Schwarzbier gekauft.
Das Argument hat mich viel mehr abgeholt als das vorher. Viel mehr. Ich arbeite im Getränkemarkt und ich sehe, dass keine Leute unter 20 Schwarzbier trinken. Aber weißt du was? Da gehe ich auf einmal mit. Da gehe ich mit. Sag ich, ja, das ist gut beobachtet. Sehe ich genauso. Du hast mich viel mehr überzeugt damit jetzt. Danke, Richard.
Das ist eine Qualität an dir, die ich sehr schätze, dass du auch zu deinen Fehlern stehen kannst. So. Und das ist auch... Da
ja, die Qualität haben die seltensten, das stimmt.
Da gehen wir mit einem guten Beispiel auch für die gesamte Gesellschaft voran, dass ich dir das auch zugestehe, dass du auch Fehler machen darfst, ohne dass ich jetzt irgendwie nachtragend bin oder so. Da könnten sich alle mal ein Beispiel nehmen.
Das freut mich sehr, Richard. Das Gleiche gilt natürlich für dich. Wenn du irgendeinen Fehler machst, ich verzeih dir. Ich verzeih dir. Ich verzeih dir alles.
Wir zwei sind das bessere Deutschland.
Wir zwei sind das bessere Deutschland.
Das ist ein komischer Take. Ich hab noch eine Sache beobachtet. Und zwar, du kennst es, klar, jeder kennt es. So minimale Sachen, die im Alltag eigentlich automatisiert ablaufen sollen, die aber dann nicht klappen und dann wird man richtig sauer. So, dann wird man ganz plötzlich richtig sauer. So, beispielsweise, es fällt einem irgendwie was runter und man will danach greifen und greift aber so leicht daneben und merkt das aber so zu spät, dass man schon wieder auf dem Weg nach oben war. Dann geht man nochmal runter, um es zu greifen, greift wieder daneben, ist wieder, also Alter, solche Sachen.
Während du das erzählst, werde ich sauer.
Oder es ist irgendwie, in der Küche ist eine Stelle am Fußboden feucht und man sieht es nicht und läuft so mit der Socke rein. Solche Sachen. So einfach, wo man zu Hause sofort Puls kriegt und sich denkt, das darf nicht wahr sein.
Kennst du solche Tage, wo du dann da sitzt und das ein bisschen zu oft passiert alles?
Ja, kenne ich. Und ich merke an solchen Situationen, wenn ich das an mir wahrnehme, merke ich auch manchmal wirklich, okay, ich habe heute keinen guten Tag. So, und das sind auch Tage, wo ich dann manchmal ganz bewusst, wenn ich jetzt nicht arbeiten muss oder so, wo ich sage, okay, heute lasse ich Produktivität und sowas sein. Heute mache ich Off-Day, weil heute ist kein guter Tag für mich. So, also ich habe das gelernt zu akzeptieren, dass solche Tage dabei sind und handle dann aber auch dementsprechend.
Ja, so einen Tag hatte ich nämlich letztens auch und musste danach auf Arbeit. Das ist ja gar keine gute. Also jetzt ins
Auto steigen, das ist puh, super scheiße.
Auf Arbeit mit todkranken Menschen arbeiten, puh, das wird heute schwierig, sag ich mal. Das ging los. Ich habe mir massiv meinen Zeh gerammelt, als ich ins Bad bin.
Ah, oh, ganz schlimme Vorstellung für mich gerade.
Ja, das geht schon. Oh ja, stimmt. Das ging schon so scheiße los. Dann ist mir, glaube ich, meine Zahnbürste runtergefallen. Das nervt ja auch massiv.
Ah, oh, das ist ganz schlimm auch, ja.
Da bin ich ins Bad gegangen und wir haben unterm Waschbecken, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt so für Pflanzen zum Düngen, gibt es so Pappdinger, so eine Pappverpackung. Und da sind so ganz viele kleine Röhren drinne, so kleine, wie kann man das beschreiben? So, wie sieht das aus? So kleine Stäbchen, das ist das richtige Wort.
Ja.
Die sehen aus wie, als ob die, fühlen sich auch so an, als ob die aus Stein sind. Oder denke ich, spielt auch gar keine Rolle. Und das Ding, wo diese Stäbchen drin sind, ist mir umgefallen und diese ganzen kleinen Düngerstäbchen sind durch die Küche gerollt, unter die Regale, bis in die andere Ecke vom Raum. Und ich stand halt da und dachte mir, ihr Ficker, ihr Elenden, Alter, ich habe gar keinen Bock, diese Scheiße jetzt hier einzusammeln. Nur weil dieses Ding hier runterfällt und die ganzen Kackröhrchen wegrollen.
Oh ja, kenne ich.
Das hat mich so dermaßen abgefuckt, das glaubst du gar nicht. Dann habe ich das war alles am selben Vormittag, bevor ich auf Arbeit bin. Dann habe ich die Spüle angemacht und aber ein bisschen zu doll, sodass alles überall hingespritzt hat. Ich dachte mir, ich kann kein Auto fahren jetzt. Geht nicht. Ich sterbe, wenn ich jetzt Auto fahre.
Und das war der Moment, in dem du wieder mit Rauchen angefangen hast?
Genau. Nee, ich bin immer noch clean.
Das sind wir beide und ich bin richtig stolz auf uns. Ich finde es wirklich, wirklich cool.
Ich find's auch cool, aber ich weiß, was ich auch cool finde? Rauchen.
Ja, ich auch. Ich träume nach wie vor.
Ich träume nach wie vor. Aber Die Nachteile überwiegen einfach.
Ich träume nach wie vor viel davon.
Du träumst im wahrsten Sinne des Wortes oder du stehst manchmal da und denkst dir, oh, jetzt eine Kippe?
Nee, wirklich träumen.
Du träumst vom Rauchen?
Ja, regelmäßig. Das ist einer meiner häufigsten Träume. Also ich würde sagen, so alle 3 bis 4 Wochen träume ich mindestens einmal, dass ich irgendwie stabil am Kippenrauchen bin.
Naja, da müssen wir jetzt aber mal eine Traumdeutung machen. Warum ist denn das so?
Weil ich es auch geil fand. Und ich glaube, ich bin auch langsam so weit, dass ich mich so stabil wähne, dass ich irgendwann, wenn ich mal wieder so einen Tee habe oder so und die Situation passt, dass ich vielleicht auch wirklich mal wieder eine Zigarette rauche. So, ich habe ja viele Jahre lang... Es ist so ein Punkt, ne? Ich habe viele Jahre lang Angst gehabt, dass ich dann sofort wieder irgendwie verfalle. Und dann habe ich, also der Sucht nicht an sich, und dann habe ich ja vor einem halben Jahr oder so das erste Mal seit vielen...
Du bröckelst einfach, wenn du eine Kippe ansteckst das nächste Mal.
Ich habe das erste Mal seit vielen Jahren wieder gekifft und das habe ich aber auch sehr gut weggesteckt. Also da hatte ich null irgendwie das Thema, dass ich gesagt habe, boah, jetzt habe ich mal wieder geraucht, jetzt unabhängig von Gras oder von Nikotin. Ich meine, da war ja auch Tabak mit dabei. So, also das ist keine Sekunde Thema gewesen, dass ich sage, ich möchte das jetzt wiederholen. Mal schauen.
Ich habe im Zuge dessen gerade nachgedacht, wann ich das letzte Mal einen geraucht habe. Und ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es ist mindestens 5 Jahre her, würde ich jetzt mal schätzen. Ich weiß es aber nicht.
Nur 5 Jahre bei dir? Ich dachte länger.
Nur 5 Jahre?
Ja, also du bist einer von den Menschen in meinem Alter, plus minus, der sich am wenigsten dem Rausch hingibt.
Naja, warum auch?
Nee, also ich sage ja nicht, dass man das machen muss, aber deswegen war ich gerade so überrascht, weil ich wüsste nicht, wann ich dich das letzte Mal besoffen, geschweige denn irgendwie einem Joint gesehen hätte, noch, dass du mir das irgendwie mitgeteilt hättest.
Ja, trinken noch am, ja, ich weiß, was du meinst, stimmt auch, aber trinken wahrscheinlich noch am ehesten, aber da fehlt meistens so die Konstellation, in der ich mich wohlfühle zu trinken. Weißt du, wie ich meine? Also wenn ich trinke, dann will ich das irgendwie so in Maßen machen und nicht so auf, wir müssen jetzt hier völlig uns wegscheppern. Weil wenn das schon so eine Ausstrahlung hat, dass jetzt ja alle einfach nur saufen wollen, damit sie besoffen sind, dann habe ich da keinen Bock mehr drauf. Und meistens aber ist das ja so eine komische Oase.
Aber wenn man mitmacht von vornherein, dann entstehen auch ganz geile Dynamiken, ne? Also ich habe das ja die letzten Jahre eigentlich ausschließlich an Männertag gehabt, also an Himmelfahrt. So, ansonsten bin ich ganz, ganz selten mal angetrunken, aber die dollsten Phasen in den letzten Jahren waren immer ausschließlich Männertag. Ist ja logisch, wenn du irgendwie ein Bier trinkst, bevor du vormittags um 10 losläufst und dann brätst du 3 Stunden später und hast 3 weitere Bier drin, das macht was, gerade wenn du jetzt kein routinierter Trinker bist, wie ich es die letzten Jahre nicht gewesen bin. Und es macht schon viel Spaß, muss ich sagen. Es ist sehr witzig, mit den Jungs da irgendwie unterwegs zu sein und Unsinn zu quatschen, und kommen einem auch noch andere entgegen, aber das macht vielleicht auch der Gesamtgrind dieses Tages mit aus.
Ich sag ja, die richtige Konstellation ist auf jeden Fall mega wichtig. Und ja, naja, eigentlich war es ja schon. Eigentlich ist die Konstellation am wichtigsten, dass du dich mit den Jungs oder Mädels wohlfühlst, wenn du da trinkst.
Ich habe mir aber vor wenigen Wochen ein Besäufnis mal vorgenommen wieder. Und zwar mit Jonas und mit meinem Papa zusammen, wenn wir diese unsägliche Rock-EP, an der wir seit Jahren arbeiten, wenn wir die abgeschlossen haben, weil das so ein Clusterfuck gewesen ist. Wir wollten die vor 2,5 Jahren oder so veröffentlichen eigentlich. Es kam immer irgendwie was dazwischen. Es gibt immer neue Baustellen. Es gab so viele Faktoren, die sich so oft geändert haben auf dem Weg, dass wir das Ausmaß am Anfang auf jeden Fall unterschätzt haben. Und wir ziehen es gerade durch. Wir sind gerade sehr, sehr produktiv und kommen da sehr gut voran. Aber wenn das durch ist, dann werden wir auf jeden Fall anstoßen und uns darauf, also ich werde zumindest durchziehen, wieder einmal richtig die Kante geben.
Ja, verstehe ich. Darf ich dabei sein? Würd's gern sehen.
Ja, aber dann musst du auch mitmachen. Darfst doch bei mir schlafen.
Nee. Oder?
Willst du noch nach Hause fahren dann?
Ja, muss ich ja.
Soll ich fahren?
Ja.
dann sagst du einfach abends, soll ich, kann ich mehr fahren.
Nee, also wenn du möchtest, kannst du vorbeikommen. Du kannst immer vorbeikommen, generell. Ich liebe dich doch.
Oh, süß. Danke, du auch. Du bist auch immer willkommen. Du kannst, vielleicht besuchen wir uns einfach gegenseitig, dann sind wir in anderen Wohnungen.
Das wäre richtig komisch.
Ja, das wäre sehr strange. Und dann ein Video aus meiner Wohnung anmachen und sagst, hä? Wo bist du? Bin bei dir.
Ich glaube auch für unsere Partnerin, wenn die das nicht wüssten, na, dann kommen die nach Hause. Ist auch komisch.
Ja. Hallo.
Hallo.
Ja.
Warst du schon durch?
Nee, ich wollte irgendwas zur Studioarbeit gerade noch sagen, zu dieser OKP, aber ich habe vergessen was.
Dann war es vielleicht nicht so wichtig, vielleicht fällt es auch noch ein. Ich war bei Felix Lobrecht beim Programm.
Bei seinem Comedy.
Bei seinem Comedy drin. Ey, weißt du was? Mal abgesehen, also ich wollte gerade sagen off-topic, aber es ist gar nicht off-topic, ist mega in-topic. Ich war dort und hab mir während, also das sind ja immer so bei solchen Live-Shows so Lichter und Stroboskop und blablabla. Und ich hab mir währenddessen dieses ganze Intro-Gedöns lief, hab ich gedacht, wow, ist man hier Epilepsie gefährdet?
Und kann ich mir vorstellen, gibt's mit Sicherheit auch Warnungen vorher?
Nee, gab's nicht. Aber man sieht ja öfter solche Intros irgendwo, jedes Mal, wo man ist, gibt's ja irgendwie ein Intro. Aber das war so ein Intro, da habe ich mir gedacht, ui, das ist ganz schön. Und dann hat Felix von seinen Shows in Leipzig erzählt und hat gesagt, dass am zweiten Tag jemand einen epileptischen Anfall hatte im Publikum.
Ah, ich habe die aktuelle Folge noch gar nicht gehört.
Ja, das sagt er in seiner aktuellen Folge, dass da jemand einen epileptischen Anfall hatte. Und ich dachte mir, hey, hast du doch gesagt? Ich hab's einen Tag vorher noch gesagt.
Ach, das kann ja wohl nicht wahr sein jetzt. Während der Show, oder was?
Ja.
Und wie hat er reagiert?
Gar nicht, weil er es nicht mitbekommen hat. Der hat das auch plausibel erklärt, dass du auf der Bühne.
Du bist so geblendet, du siehst gar nichts.
Also du hast zwar dann Unruhe, das hast du ja aber immer mal. Es gibt immer mal Unruhe im Publikum. Und er hat gesagt, das hat so eine kleine Schar von Leuten bloß getroffen, dass man das überhaupt nicht mitbekommen hat auf der Bühne.
Eine kleine Schar von Leuten, die alle epileptische Anfälle hat. Das ist einfach so eine Sitzgruppe von 5 Leuten.
Das wäre mega anstrengend.
Das wäre richtig anstrengend, ja.
Ja, aber du kannst ja sowieso, also so ein epileptischer Anfall, du kannst ja sowieso nichts machen. Du musst dich dann auskrampfen lassen. Du kannst dann, also als Medizin kannst du dann auf jeden Fall ein Medikament spritzen, dass nicht noch ein Anfall kommt. Aber mehr kannst du da ja halt auch nicht machen in dem Moment.
Gibt's da nicht solche Sachen, um bei so Krampfanfällen, wenn die irgendwie um sich schlagen, dass man da versucht, die irgendwie zu fixieren? Oder was? Also besteht nicht auch irgendwie eine Gefahr mit Zunge abbeißen? Sollte man denen dann irgendwie so einen Holzkeil in die Fresse stecken oder sowas?
Um sich schlagen? Die schlagen doch nicht um sich, die krampfen.
Ja, aber dann zittert man doch so unkontrolliert. Gibt's da nicht auch verschiedene Stärkegraden? Aber vielleicht verwechsel ich das
nein,
auch
nein, einfach nein, gerade. Das ist kein Zucken. Das ist kein Zucken, das ist ein Verkrampfen. Das ist ein einziger Körperkrampf ist das. Das ist kein Zucken.
Wenn ich dich Fußball spielen sehe, ist ein einziger Körperkrampf.
Das stimmt auch, Alter.
Nee, also Epilepsie, man verkrampft einfach so und dann passiert gar nichts weiter, oder was?
Naja, medizinisch schüttet das, also ist das Gehirn dann völlig überfordert und sendet so ganz extrem viele elektrische Impulse oder halt neurologische Impulse aus, die dann halt im Körper das verursachen, was du da siehst. Aber eigentlich ist das nur so ein, naja, man kann sich das vorstellen, wie wenn der Computer zu viele Aufgaben auf einmal kriegt. Nee, wenn der Computer alle Aufgaben auf einmal kriegt, damit nicht umgehen kann und sich dann runterfährt. Das ist ein epileptischer Anfall, so war einfach formuliert.
Was war denn die Frage eigentlich?
Woran erkenne ich das von außen, ob jetzt eine Person einen epileptischen Anfall hat?
Ja, es krampft halt. Im Nachhinein kann man dann sehen, da gibt's immer diesen typischen Zungenbiss, was du gesagt hast. Also da kann man auf der Zunge dann so Bissspuren sehen. Also die beißen sich jetzt die Zunge nicht ab, aber man sieht da schon deutliche Spuren. Es gibt sicherlich auch Fälle, wo die abgebissen wurde, aber in der Regel nicht. Manche merken ja, bevor das passiert, also wenn die dann, sagen wir mal, schon Erfahrung mit den Anfällen haben, dann merken die das, dass das passiert. Und dann können die sich da irgendwas in den Mund stecken, ja, aber ob das Sinn macht, weiß ich nicht.
Ein Bonbon.
Ein Bonbon, ja. Das wird wahrscheinlich ein wenig Sinn machen, aber weiß nicht, ob das hilft, dass du dir da nicht auf die Zunge beißt. Oder ob das eher schlecht für die Zähne ist. Kann ich nicht sagen, keine Ahnung.
Und wie lange dauert so ein Anfall?
Von 30 Sekunden bis 45 Minuten. Das ist alles.
45 Minuten todesanstrengend. Ja,
das ist dann aber schon lebensgefährlich. Also da ist dann, das ist schwierig.
Ja, na klar, also wenn das Gehirn 45 Minuten lang wüste Signale rausgibt, dann gibt's natürlich Funktionen im Körper, die nicht so stattfinden in der Zeit, wie sie stattfinden sollten wahrscheinlich.
Ja, also die meisten epileptischen Anfälle, die ich gesehen habe, waren so nach ein paar Sekunden wieder weg. Muss halt aufpassen, ist halt todesgefährlich, wenn du da irgendwie im Stehen, wenn du dich damit nicht auskennst und nicht weißt, was passiert, und dann im Stehen so einen epileptischen Anfall bekommst und dann irgendwie, du kannst ja auf alles drauffallen, ne? Also wenn ich jetzt so überlege, ich falle bei uns im Wohnzimmer um, also das sind 44 Pflanzen in der Nähe, die wahrscheinlich jetzt nicht so doll wehtun, aber da ist auch unter anderem auch ein spitzer Tisch. Noch ein Tisch und Stühle und du kannst ja überall drauf fliegen und dich lebensgefährlich verletzen und du kannst dir ja nicht helfen.
Meinst du, man ist in so einem epileptischen Anfall, angenommen, du stehst bei dir im Wohnzimmer und kriegst einen epileptischen Anfall und merkst, du fällst aufs Sofa. Meinst du, man ist da kurz glücklich?
Ja, gute Frage. Weiß ich nicht. Das kann natürlich sein.
So emotional die Faust ballt, so eine Jubelfaust, sich so denkt, ja.
Ich weiß nicht, ob das so geil ist, weil im Sofa sinkst du ja auch so leicht ein und wenn du mit dem Gesicht nach unten auf dem Sofa liegst.
Aber dann lieber mit dem Gesicht nach unten auf dem Sofa als mit dem Gesicht nach unten auf der Tischkante.
Ja, wenn dann aber deine Atemwege blockiert sind, weil du da mit dem Gesicht irgendwo in der Decke liegst oder sowas, dann würde ich schon lieber einen Fußboden wählen.
Ja, nee, ich finde Sofa geiler. sag ich jetzt einfach mal. ich habe irgendwie, warum auch immer, ein anderes Bild gehabt. Falls sich jemand auskennt und Epilepsie Erfahrungen hat, dann sagt gerne mal Bescheid. Das würde mich mal interessieren. Von jemand, der wirklich Ahnung hat und nicht von so einem Pseudo-Arzt.
Hallo.
Mir ist wieder eingefallen, was ich noch zum Studio sagen sollte, wegen Besaufen. Das findet mittlerweile so selten statt. Ich kam drauf, weil ich es hier tatsächlich auch gerade neben mir stehen habe. Ich trinke ja immer ein alkoholfreies Bier. Das habe ich auch lange nicht gesagt. Wenn wir aufnehmen und am Anfang da die Flasche öffnen, das ist bei mir immer ein alkoholfreies Bier. Und die letzten Studio-Sessions, so ist ja, Musik ist ja ganz oft, ne, wenn sich Bands treffen oder so, dann ist immer Alkohol mit im Spiel und so. Aber bei uns, wenn wir im Studio arbeiten, dann gibt's Bio-Gemüsesaft dazu. Und das ist der neue heiße Scheiß, sage ich euch. Viel geiler, als sich Bier reinzusaufen.
Bio-Gemüsesaft von den Kokainbananen, oder was?
Nee, keine Kokainbananen. Das ist einfach Rewe-Bio-Tomaten-Gemüsesaft mit Meersalz.
Ich habe letztens eine Doku gesehen, eine kurze. Beziehungsweise einen kurzen Ausschnitt einer Doku. Und da ging es auch so um so Bio-Gemüse und sowas. Und da hat der Bauer erklärt, was jetzt hier das Bio, also er hat beides angebaut, gespritzt und Bio. Und er hat erzählt, Leute, glaubt nicht immer alles, was ihr hört. Guck mal uns an, unsere Plantage an. Unsere Plantage ist ein Hang. Nee, ich höre jetzt auf mit dir. Ich mache nicht schon wieder hier auf Hamburger. Also unsere Plantage hier ist ein Hang und oben sind die ganzen, sagen wir jetzt, geht um Äpfelbäume, oben sind die ganzen Äpfelbäume, die gespritzt sind und unten sind die ganzen Äpfelbäume, die bio sind. Und wenn ich jetzt hier anfange, oben am Hang unsere ganzen Äpfel zu spritzen, dann zieht das ganze Zeug bis ganz nach unten
bis zu den Bio-Äpfeln, die dann automatisch mitgespritzt werden, aber als nicht gespritzt deklariert werden und man sie teuer verkaufen kann, obwohl es exakt die gleichen Äpfel sind. Und da habe ich mir gedacht, gibt es irgendwas beim Essen, dem man irgendwie vertrauen kann? Also ich, Bio war oder Bio ist auch immer noch so eine Sache, wo ich sage, okay, das ist geil. Es fühlt sich immer so an, als ob das wenigstens versucht wird, so ein bisschen natürlicher zu halten. Und das auch ganz gut so in dem Rahmen funktioniert, in dem das stattfindet. Aber da habe ich schon wieder gedacht, das kann doch nicht sein, dass du als Bauer dazu gezwungen bist oder was heißt, also gezwungen jetzt auch nicht wirklich, aber dass du einfach, um das Überleben zu erleichtern, solche Wege gehen musst. Das ist doch völlig fernab von jedem logischen Denken. Es gibt ja auch Leute, die dagegen allergisch sind, die ja wirklich auch Bioprodukte nehmen müssen, damit sie nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit 8 Zentimeter Augen aufwachen. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, der einzige Weg, wenn du dir sicher sein möchtest, dass du frisches Zeug hast, ist es selber anzubauen, ne? Und selbst ja, dann hast du ja, wenn du es an der frischen Luft machst, hast du Feinstaub und Mikroplastik und so. Es lässt sich einfach alles nicht vermeiden. Irgendeine Art von Scheiße. Dafür haben wir die Welt einfach schon zu dolle zugeschissen. Hast du immer mit dabei. Und bei den ganzen Siegeln, egal ob das, es gibt ja verschiedene Bio-Siegel. Es gibt auch verschiedene Nachhaltigkeits-Siegel und so und verschiedene Fairtrade-Siegel. Und jedes Siegel hat ganz konkrete Richtlinien, die erfüllt werden müssen, damit du dieses Siegel bekommst.
Ja, aber diese, Richard, da habe ich letztens auch schon wieder gesehen, da gibt's aber auch Siegel, die schreiben das da hin und dann haben die irgendwelche Partnerschaften mit irgendwelchen Leuten.
Ich wollte dafür Geld sagen,
dass sie das Siegel da drauf packen und sind völlig abhängig, überhaupt keine unabhängige Instanz und so, das ist doch nervig.
Ich wollte gerade sagen, also bei den Siegeln, ich glaube, bei den Lebensmitteln in Deutschland, was so Verbraucherschutz anbelangt, da musst du schon relativ klar drauf gucken. Natürlich wird dort auch beschissen, so wie überall beschissen wird, so. Aber genauso wie diese ganzen Siegel eben irgendwelche konkreten Auflagen haben, müssen die sich halt auch nur an diese speziellen Auflagen hangeln. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bio-Siegel habe, beispielsweise, wir bleiben bei den Äpfeln, diese Äpfel dürfen nicht gespritzt sein, dann kriegst du hier das Bio-Siegel. Das heißt nicht, dass die irgendwie auf Nachhaltigkeit setzen, das heißt nicht, dass also alle anderen Kriterien, an denen du rumfuschen kannst, um irgendwie zu sparen und den Betrag für dich zu maximieren, die können trotzdem alle gegeben sein. So, das heißt, du kannst dir einen Bio-Apfel kaufen und dafür wird der Bauer aber sowas von in den Arsch gefickt und kriegt da einen Scheißdreck für. Oder die Bio-Äpfel kommen, sind zwar Bio und du denkst dir, ja, cool, kommen aber vom anderen Ende der Welt. So, also das eine Siegel, das ist an sich alles nice to have und so und du kannst es nicht eindeutig machen, weil einfach überall gemauschelt wird, aber du hast keine Garantie durch irgendwelche Siegel, dass du da die Sachen mit gutem Gewissen auf allen Ebenen, dass du da die zunehmen kannst.
Okay, aber warum gibt's dann die Siegel? Also die Siegel gibt's ja nur dafür, dass du Äpfel kriegst, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, die genau das repräsentieren, was du möchtest. Es möchten ja prinzipiell alle das Gleiche. Wir möchten vernünftige Sachen, die aber, also ich möchte ja keine gesunden Sachen, die im Endeffekt ungesund sind. So, das ist ja nicht der Grund, aus dem ich gesunde Sachen esse. So, also, da kann ja jetzt keiner sagen, okay, du vielleicht schon, dass dir das irgendwie so extrem gesunde Sachen alle schmecken. Also, es gibt bestimmt viele Leute, die das geil finden, aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Salat esse, denke ich mir danach, okay.
Oh, ich liebe Salat, ey.
Ja, das ist so verrückt, ich werde das auch so gern lieben, ey. Und ich esse einen Salat und denke mir, ja, und die Hauptspeise, so, kommt die noch, oder?
Nee, ich glaube, das Grundproblem ist, der Kapitalismus ist eine freie Marktwirtschaft und es wird einfach überall Geld verdient. Wenn wir unsere ganzen Lebensmittel, wenn die nur von Jesus gemacht werden würden, dann hätten wir die ganzen Probleme nicht, aber der ist halt dood.
Ja, also Kapitalismus sei mal dahingestellt, aber man kann ja, weiß ich nicht, kann man den Kapitalismus nicht mal an Grenzen halten? Also man muss ja nicht immer sofort in absoluten Superlativen irgendwas machen, oder?
Ich glaube, also, da muss man doch als
Staat sagen, bis hierhin und nicht weiter. Es reicht jetzt damit, also du verdienst damit genug Geld, so fertig aus.
Genau das wäre die Aufgabe des Staats, das alles zu regulieren. Aber wenn diese ganzen Superreichen halt diejenigen sind, die im Endeffekt diktieren, was durchgesetzt wird und was nicht durchgesetzt wird, dann werden die halt einen Teufel tun, sich ins eigene Fleisch zu schneiden.
Ja, aber dann ist ja, also dann ist der Staat falsch aufgebaut. Der Staat sollte eine unabhängige Instanz sein und erst recht unabhängig von irgendwelchen Leuten oder erst recht unabhängig von Geld.
Ja, in einer idealisierten Welt ist das ja auch so, aber Geld ist halt Macht. So, das ist zwar super
plump, aber der Staat muss doch aber sein Geld nicht über Privatpersonen verdienen. Das kann da nicht sein. Also ja schon, aber also über die breite Masse, nicht über einzelne Privatpersonen, die dann dadurch Vorteile sich selbst generieren. Das ist ja völliger Blödsinn. Das ist ja auch nicht der Sinn einer Demokratie, oder?
Aber, nee, natürlich nicht. Aber es sind ja auch alle Menschen käuflich. Es ist generell spannend, welches Staatssystem wohl das Richtige ist. Ne? Sozialismus, den es davor gab bei uns, mit dem du an deine Grenzen gestoßen bist. Es ist spannend. Also ich wüsste, also es gab ja generell auch jetzt historisch gesehen kein System, das sich irgendwie auf Dauer durchgesetzt hätte und nicht irgendwo in sich zusammengebrochen ist. Wir erleben ja auch langsam die Endstufe Kapitalismus in den USA. Bei uns wird es auch krass, also was wir für eine Konsumgesellschaft sind, was wir wegwerfen und so. Also ewig lässt sich das Rad einfach nicht weiterdrehen, ne?
Ja, stimmt. Also ich glaube nicht, dass jeder käuflich ist, aber auf jeden Fall 95% der Menschen sind käuflich. Aber ein Staat muss ja so eine Instanz sein, die gar nicht, dass es diese Option gar nicht gibt. Dann deswegen sind nicht, ja auch zum Beispiel Steuern so ein geiles System. Jeder dann, gibt einen Teil ab. Jeder gibt einen Teil von sich selbst ab, damit alle davon profitieren. Das ist so perfekt durchdacht.
Ja,
weil dann verdient der Staat sozusagen an jedem einzelnen Bürger mit, das macht schon irgendwie Sinn. Aber wenn es die Bürger nervt, dass die vielleicht einen Teil abdrücken müssen. Aber das ist ja die richtige Intuition. Also ich nehme von jedem etwas, um damit alle glücklicher zu machen. Das ist ja so ein schlaues System. Und dann sehe ich, was mit dem Geld gemacht wird und denke mir, boah, ihr seid so verloren, wirklich. Ihr seid so verloren. Was hier passiert, dann bestes Beispiel, ne, in Zeitz gibt es einen Brunnen, das ist so ein Wasserbrunnen und der sprüht so ganz feines Wasser aus dem Boden. Und das Ding hat irgendwie 250.000 Euro gekostet oder so. Der steht da einfach nur rum und sprüht Wasser. Das sieht total scheiße aus. Wenn du da nicht an einem Meter vorbeiläufst, dann siehst du das Ding gar nicht.
Ja, wobei das ja auch dann, das ist ja dann kommunales Geld. Und da geht's ja auch darum, irgendwo die Sachen, wo Menschen leben, irgendwie zu versuchen, natürlich, aber die Gemeinden bekommen ja Steuergeld. Das müssen sie ja auch. Und irgendwie das Leben von den kleinen Menschen, also von den, jetzt nicht von der Masse, sondern halt von den Leuten, die dort wohnen, um das irgendwie lebenswerter zu gestalten. Das muss schon auch irgendwie sein. Aber was halt kurios ist, irgendwie Deutschland hat Milliarden Schulden und sogar ein Konto, auf das man einzahlen kann, wenn man sagt, ich möchte, dass Deutschland jetzt 10 Euro weniger Schulden hat. Und dann hast du Haufen Probleme von Altersarmut über Sanierung der Schulen bis alles Mögliche. Und dann werden auf einmal Milliarden in dieses Land gesteckt, dann werden Milliarden in die Rüstung gesteckt, dann Milliarden ins eigene, also überall können auf einmal so Milliarden Sachen, das ist alles ausgedacht, ne? Also wir Menschen, also dass das funktioniert, dass sich das alles so durchsetzt, dass diese Illusion wirklich so krass unser aller Leben diktiert, schon crazy.
Ich frage mich auch, also es wurde ja diktiert unter Sondervermögen und es ist ja, wenn man so mal drüber nachdenkt, es ist ja eigentlich komplett das Gegenteil von Vermögen. Es ist ja eigentlich ein riesen Sonderkredit, könnte man ja sagen, diese 600 Milliarden oder wie viel das waren. No. Das ist ja ein riesen Sonderkredit. Und ich frage mich, bei wem haben die denn jetzt Schulden?
Bei der Bank.
Bei welcher Bank?
Ja, bei der Bank, bei der sie das geliehen haben. Also ich kann es jetzt nicht genau sagen. Ich bin, glaube ich, nicht ausgebildet in solchen Wissen. Aber ich möchte meinen, dass das über irgendeine Bank läuft, die das da gewährt hat. Und an die das irgendwann theoretisch auf dem Papier zurückgezahlt werden könnte, müsste, keine Ahnung.
Also das ist ja wie, wenn mein Chef mich fragt, ob ich ihm Geld leihen kann. Und er ist gleichzeitig der Chef über mein Geld. Hä? Das macht ja gar keinen Sinn. Wie kann sich denn Deutschland von einer Bank, die beispielsweise auch in Deutschland, oder gibt es irgendwie so eine europäische Zentralbank oder was ist da? Ich check gar nichts.
Ich check auch nichts, aber irgendwas dergleichen wird es schon geben. Und da muss ich sagen, wenn diese 600 Milliarden, wenn die an mein altes Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium gegangen wären, dann hätten die aber keine Fenster mehr, die einfach so rausfallen.
Nee.
Dann würde kein schimmelnder Putz mehr von der Decke fallen im Aufenthaltsraum. Wird es nicht mehr geben mit 600 Milliarden.
Mit Sicherheit nicht. Ja, vielleicht sollte man auch manchmal einfach zweimal drüber nachdenken, was man jetzt mit dem ganzen Geld macht. Mit der Aufrüstung von Deutschland. Irgendwie wird man da auch so ein bisschen zu gezwungen. Das ist ein bisschen nervig. Aber das kann ich schon irgendwie auch nachvollziehen. Auch wenn ich es nicht gut finde. Aber ja, weiß nicht, was willst du denn machen? Also da bleibt ja nicht viel übrig in den Zeiten aktuell. Kannst ja nicht warten, dass du hier irgendwie überfallen wirst. Muss ja schon ein bisschen wehrfähig sein irgendwie.
Ja, also wenn mich jetzt einer überfällt, nachhaltig, dann gehe ich.
Was, wie, was meinst du?
Naja, wenn jetzt einer in Deutschland, wenn eine Person in Deutschland einfällt und mich terrorisiert, dann gehe ich halt woanders hin. So, dann, also ich versuche dann nicht zurück zu terrorisieren, dann sage ich, ja, dann verpisse ich mich halt.
Naja, aber wenn du angegriffen wirst, dann wehrst du dich ja.
Nee, wenn der jetzt irgendwie, angenommen,
die Russen. Also du verteidigst dich, ne? Das will ich damit sagen.
Im Kleinen vielleicht. Also wenn jetzt einer aus dem Nachbardorf kommen würde und Stunk anfängt, dann würde ich mich vielleicht verteidigen. Oder wenn jetzt einer eine Auseinandersetzung auf der Straße haben möchte und mich da irgendwie auf der Straße anhält und sagt, ich hau dir jetzt auf die Schnauze, dann würde ich mich verteidigen. Wenn aber Krieg ausbricht, dann würde ich doch nicht, nur weil irgendwelche gestörten Menschen dort solche Befehle angreifen und irgendwelche Befehle erteilen und so dafür sich verantwortlich zeichnen, dass haufenweise Menschenleben sterben. Also das ist mein Leben nicht wert. Also dann gehe ich, im Krieg gehe ich nicht.
Nein, also 100% als Deutschland. Nee, ich auch nicht. Ich meine als Deutschland. Na, aber das Ding ist, was ist, wenn du gezwungen wirst?
Dann ist es für mich der Fall, wo ich dann von dem dann geltenden Recht abweiche und versuche, mein eigenes Recht durchzudrücken. Ob mir das gelingt oder nicht, keine Ahnung.
Nee.
Doch.
Kann ich sagen, nee, wird dir nicht gelingen.
Das kommt, glaube ich, drauf an, wie schnell du reagierst. Wir leben ja immer noch in Deutschland. Eh sowas mal alles irgendwie durchgesetzt ist und so und dann wirklich auch nachverfolgt werden kann. Ich glaube, dass da genug Zeit ist und Spielraum, wo man sagt, dann verfatzt man sich.
Sehe ich ein bisschen anders, wenn ihr der Ernstfall eintritt. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das passiert. Aber wenn der Ernstfall, wie zum Beispiel in der Ukraine, eintritt, dann wirst du halt nicht mehr aus dem Land gelassen, ne?
Ja, aber ich sag mal, wir haben ja jetzt keine streng bewachte Grenze, wo man nirgendwo mehr rüberkäme.
Ja, noch nicht. Ja klar, das ist ja dann aber dort anders.
Und das wird ja auch aber jetzt nicht über Nacht einfach passieren, dass das so ist. Ich sage ja nicht, dass ich da zu 100% Erfolg hätte. Ich sage nur, dass ich zu 100% niemals einen Dienst an der Waffe antreten werde und mich für keine Bundeswehr da irgendwie mit aufstellen lasse. Und die können mich aber alle mal dermaßen am Arsch lecken. Ich verstehe wie du, dass das gemacht wird. Und dass das irgendeine Notwendigkeit in dieser Welt ja nun mal nicht idealisiert ist, dass das notwendig ist. Und finde das natürlich aber auch nicht gut, aber ich selber auf gar keinen Fall.
Ich bin nur gespannt, ob sich das vielleicht alles wieder ein bisschen beruhigt, wenn Trump nicht mehr an der Macht ist. Kann man bloß hoffen, dass das so kommt. Ich weiß gar nicht, wie lange er noch da ist.
Ich habe keine Ahnung. Es gibt ja einige Querulanten in der Welt gerade, aber juckt, das kann ich alles nicht beeinflussen. Das finde ich alles ganz, ganz schrecklich. Ich kann mich nicht zu sehr damit befassen, weil mich dieser Weltschmerz macht mich wirklich depressiv. Ich bin viel zu empfänglich dafür. Von daher alles nur dosiert ertragen, meine Fresse halten zu irgendwelchen großen Themen, zu denen ich nicht wirklich eine fundierte Meinung habe. Das heißt nicht, dass die allgemeingültig ist. Das ist sowieso schwierig, irgendwas Allgemeingültiges zu haben. Aber wenn man nicht wirklich Ahnung von einem Thema hat und sich eine Meinung draufgepackt hat, das heißt auch mit der Gegenseite mal vertraut gemacht hat und nicht irgendwie so eine Fahne im Wind ist, solange man das alles nicht hat, einfach mal die Fresse halten. Und ich für meinen Teil kümmere mich um die Sachen, die ich beeinflussen kann. Das ist mein eigenes Leben, das ist das Leben meiner Mitmenschen. Und damit fahre ich ganz gut.
Ja, also man muss jetzt auch mal dazu sagen, wir haben ja beide überhaupt keine Ahnung von der ganzen Scheiße, von der ganzen Materie. Aber wir unterhalten uns da nicht oft, aber hin und wieder drüber in so einer Kinderart und Weise, weißt du, so über diese über so einfache Fragen, die man sich vielleicht auch selbst herleiten kann und sowas. Das macht doch eigentlich meistens relativ Spaß, muss ich sagen, weil wir haben da oft verschiedene Ansichten, aber beide Ansichten haben so ihre Punkte, wo ich sage, okay, das verstehe ich. Macht schon Sinn. Und dadurch macht das meistens Spaß, aber wie gesagt, nie aus dem Hinterkopf verlieren, dass wir davon eigentlich prinzipiell gar keine Ahnung haben, ne?
Ja, richtig. Also wenn ihr wissen wollt, wem Deutschland Geld schuldet, dann schaut lieber selber nochmal nach.
Genau. Es könnte schon sein, der Europäischen Zentralbank oder so. Macht auf jeden Fall, klingt übertrieben richtig. Wenn es da Arbeit wäre, würde ich es hinschreiben.
Also, ja, stimmt. Das ist geil gesagt, ja. Es gibt die auch, die Europäische Zentralbank. Aber ob das jetzt die ist, ich weiß es da nicht. Wem gehören die ganzen Banken? Den Juden. Spaß.
Okay.
Was passiert denn? Ich sitze hier einfach nur und trinke meinen Bio-Tomaten-Gemüsesaft und bin ein friedlebender Mensch.
Ja. Die Folge hat gestartet mit der Neger und endet mit, wem gehört das Geld? Den Juden.
Okay. Sind wir durch, oder was?
Naja, also ich bin jetzt, glaube ich, erstmal Richtung Ende angekommen.
Ja, okay. Wir müssen es ja jetzt nicht künstlich in die Länge ziehen. Dann sag mal Tschüss.
Sag mal Tschüss!
Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben viel geplauscht heute, ganz viel Halbwissen, aber das macht Spaß. Und wie Tom gerade gesagt hat, mit so Kindergesprächen, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr eine gute Zeit habt. Und wir hören uns dann sehr wahrscheinlich in 2 Wochen wieder, denke ich. Roundabout. Ich muss mal gucken. Ich bin jetzt nächste Woche im Urlaub. Eine Woche in die Sonne. Das ist ganz cool. Und dann können wir hoffentlich rechtzeitig aufnehmen. Aber alles zu gegebener Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wirklich vielen, vielen Dank. Ich möchte mich vielmals bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das ist sehr nett, dass ihr gelauscht habt. Ich leck doch eure Ohrmuschel aus. Und verbleibe mit herzlichen Grüßen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.
Das ist ja noch ekliger als die Augen küssen. Oder dein Herz.
Ohrmuscheln, wenn man, im Ohr gibt's auch so Ecken, die putzt man nur so, weil es wirklich viel zu selten. Und da denkt man auch, wow, ich wusste gar nicht, dass ich Kruste hab.
Witziger Sidefact, weil ich das auf Arbeit immer sehe, dass die Leute ihre Ohrmuscheln nicht so richtig sauber machen, mache ich das in der Dusche immer ganz genau.
Ach, in der Dusche machst du das?
Naja, klar, wo denn sonst?
Ja, kann man sein mit so Q-Tips?
Nee, keine Q-Tips nehmen. Das ist schlecht fürs Ohr. Das sagt ja jeder Hahn-Ohrarzt, sagt, um Gottes Willen keine Q-Tips.
Aber in der Ohrmuschel passiert doch nichts.
Das klingt wie Hinweise zu Kühen.
Ja, stimmt. Aber hallo, wieso denn keine Q-Tips in der Ohrmuschel? Ist doch nicht schlimm.
Doch, du schiebst den ganzen Scheiß, den du da rausholen willst, schiebst du eigentlich nur rein.
Ja, dann wische ich in die andere Richtung.
Das ist eine Einbahnstraße, Richard.
Nee, Ohrmuscheln
gibt's. Das ist ein Tunnel und dein Q-Tip verstopft den Tunnel.
Ich rede ja nicht vom Tunnel, ich rede von der Ohrmuschel. Das ist das, was außen ist.
Ach so, ja, das kannst du nehmen. Da kannst du... Warum Q-Tip, Alter? Dann nimm da deine Hand einfach und ruppel da rum. Fertig.
Ja, dann hast du halt den gelben Schmodder, hast du dann an deiner Hand.
Ja, ich hatte schon Kacke im Bart, sei es drum.
Ich mache das auf jeden Fall immer nur, wenn ich mir meinen Kopf rasiere, dann habe ich immer so ganz viele kleine Härchen, und wenn ich das nicht wegmache, dann wird mir zu Hause berechtigterweise immer gesagt, du hast ganz viele Haare in deinem Ohr, und jetzt habe ich mir das angewöhnt, wenn ich mir meinen Kopf frisiere, dass ich danach in der Dusche mein komplettes Ohr sauber mache. Das ist aber auch das einzige Mal.
Ja, ich habe keine Haare in Ohren.
Tschüss. Gut, hätten wir... ciao, ciao.